It Works, Folge 2. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein. Ja, alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Leadern über das Thema New Work und wie es funktionieren kann. Und mein heutiger Interviewgast zeigt, wie man in einem vermeintlich starren System Veränderung erfolgreich implementieren kann und wie es ist, wenn der Unternehmenspurpose vom Gesetzgeber vorgegeben ist. Ein agiler, holokratischer Mix jetzt in diesem Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist seit dem 1. Juni 2015 in seiner Funktion als Programmgeschäftsführer für den Aufbau von Funk zuständig. Funk, das ist der Online-Sender und das Content-Netzwerk der ARD und des ZDFs für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. Bevor er zu Funk kam, arbeitete er in verschiedenen Positionen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Als Programmgeschäftsführer hat er sich intensiv mit verschiedenen agilen Konzepten beschäftigt und das Beste in der Organisation implementiert. Wir sprechen heute über die Themen vom Bürokonzept über die Mitarbeiterführung bis hin zur Selbstorganisation mit Elementen aus der Holokratie. Herzlich willkommen, Flo Hager.
Hallo.
Hi, geht's dir gut?
Sehr gut. Geht's dir auch gut?
Ja, natürlich. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir heute ein bisschen über Funk und deinen Führungsansatz sprechen können. Wir hatten uns ja bereits im Vorfeld getroffen und das klingt sehr, sehr spannend.
Ja, sehr gerne.
Flo, einmal kurz zu dir, dass jeder dich so ein bisschen einschätzen kann. Womit bist du aufgewachsen? Schallplatte, Kassette, CD, MP3-Player oder Spotify?
Ich komme tatsächlich noch aus der Zeit der Kassette und auch noch aus der Zeit, wo es noch gar nicht so richtige Möglichkeiten gab, Kassetten aufzunehmen, also die Mixtapes. Damals gab es einen Kassettenrekorder, der hatte ein Mikrofon vorne dran und wenn man irgendwie aus dem Radio was aufnehmen musste, dann musste man diese ganzen Kassettenrekorder an die Box dranhalten und war immer total genervt, wenn dann der Radiosprecher irgendwie zwischendrin was gesagt hat und dann das Mixtape dann kaputt war. Also ich komme wirklich noch aus der Zeit der Kassette und habe auch noch ein bisschen gelernt, analog zu schneiden. Also ich bin kein Digital Native und bin auch ein paar Mal schon als Digital Immigrant umschrieben worden. Das trifft es wahrscheinlich am besten.
Das ist ein guter Begriff, den kannte ich noch gar nicht. Und dementsprechend Festnetztelefon, Nokia oder Smartphone?
Ja, also ganz übel Festnetztelefon, sogar mit Wählscheibe. Also ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst, dass man da so quasi drehen muss und dann klackert es so. Also so richtig aus Urzeiten komme ich noch her.
Ja doch, ich kenne es tatsächlich auch noch, aber nie selber richtig benutzt, sondern da stand dann bei der Oma rum und es war dann ja, genau. So ein kleiner. Cool. Erzähl doch mal, wer seid ihr bei Funk, wofür steht ihr?
Du hast es im Intro schon ganz gut umschrieben. Also wir haben uns den Oberbegriff Content-Netzwerk oder Network gegeben, um in den Versuch zu starten, zu umschreiben, was wir machen. AD und ZDF sind jetzt ja nicht unbedingt die Marken, die jetzt als jung und hip und auch irgendwie New Work in dem Bereich so ja dann sofort auftauchen. Und mein Wunsch war hier, den Netzwerkgedanken bei der Inhalteproduktion, bei der Ausspielung und eben auch bei dem Versuch, die Organisation aufzubauen, zu implementieren. Der Vorteil, den ich hier hatte, war wirklich, so eine Art grüne Wiese zu haben und mir das Beste inhaltlich von ARD und ZDF, auch von dem, was da an Personal ist, zugänglich machen zu dürfen und eine Struktur aufbauen zu können, die meiner Meinung nach einfach am besten für diese Aufgabe dann auch geeignet ist. Und da hast du auch schon alles ziemlich toll im Intro erwähnt, habe ich mich halt relativ viel mit den agilen Technologien oder mit den agilen Management-Methodiken beschäftigt und versucht, aus allem so ein bisschen das Beste zusammenzuholen. Wir machen also hier keine reine Lehre, weder Holokratie noch andere Dinge, sondern wir haben versucht, da so ein bisschen das Best-of aus allem reinzuholen. Und das Spannende hier ist, und ich habe jetzt auch in mehreren Workshops und Meetings und Panels mit anderen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, außerhalb der Medienbranche und außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, habe ich auch gemerkt, dass das spannende Thema immer ist, wie schaffst du das dann am Ende, wenn du so einen Piloten in Anführungsstrichen hast oder so ein Lab hast, wie schaffst du es auch zu skalieren? Also wie profitiert dann eigentlich auch das alte System, die Mutterhäuser, wie profitieren die davon oder wie kann man das größer skalieren? Und das ist extrem spannend.
Ja, total. Was waren so deine Erfahrungen? Wie lange hat das gedauert, dass du darüber nachgedacht hast, bis tatsächlich dann zur Implementierung?
Der Vorteil, wie gesagt, war hier, ich komme aus einem komplett bürokratischen, hierarchischen System. Hast du ja auch schon gesagt, ich habe mehrere Funktionen vorher schon gehabt im Öffentlich-Rechtlichen und habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben und war quasi Person 1 dieser Unternehmung und habe von der Steckdose im Büro bis zu allen Mitarbeitern hier alles entschieden und alles aufbauen dürfen. Und und das war mein Wunsch, aus den Erfahrungen, die ich eben vorher in anderen Systemen hatte, wirklich was Neues aufzubauen, und konnte mich, bevor ich die Struktur aufgebaut habe, schon mit den Themen auseinandersetzen. Also ich habe jetzt keine Transformation hier gemacht, sondern das war, mein Startup passt halt null, weil wir öffentlich-rechtlich, da habe ich immer ein Problem, uns als Startup zu bezeichnen. Bei uns ist die Finanzierung geklärt, ich muss kein Geld verdienen. Startup-Spirit ist nochmal ganz anders, aber natürlich fügt sich das im System von ARD und ZDF wie ein Startup an. Und deswegen hatte ich das Glück, mir vorher die Gedanken machen zu können. Also jetzt auch nicht irgendwie jahrelang hier irgendwie, sondern ich hatte 2-3 Monate mir Zeit genommen, zu überlegen, wie ich das hier aufbauen will. Und das war ein bisschen der Vorteil, dass das dann relativ schnell ging. Also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die hier reinkam, kam schon in so eine Idee rein. Und deswegen ging das eigentlich relativ schnell.
Und das heißt, du hattest da auch komplett freie Hand? Da hat dir niemand von den Öffentlich-Rechtlichen reingesprochen und wollte da nochmal etwas adaptieren?
Die haben natürlich versucht, damit da an manchen Stellen auch reinzuwirken. Aber der Vorteil ist, dass ich die Schnittstellen dann ins System rein dann so definiert habe, dass ich natürlich unser System angepasst habe auf die Schnittstellen ins System rein, sodass für die im ersten Schritt sich nichts verändert hat und wir aber alle Freiheiten hatten. Und hat hier niemand reingeredet, nee.
Ach, prima. Und du hattest mir gesagt, oder du hattest es jetzt auch gerade schon im Interview gesagt, dass du dir so das Beste aus allem herausgesucht hast. Was ist für dich das Beste? Was hat sich bei euch wirklich herausgestellt, als dass es einfach funktioniert und dass es auch Wirkung zeigen kann?
Von diesen ganzen agilen Methoden, ich glaube, es gibt, keine Ahnung, über 40 oder 50 von Kanban, was da, Lean Startup, Scrum. Wir haben in der Aufbauphase, in der Projektphase, haben wir natürlich eher auch Projektmanagement Ansätze bei uns gehabt, mit Scrum und Ähnlichem. Da war mir aber irgendwann relativ schnell klar, wenn du so eine Methodik einführst oder damit arbeitest, dann musst du dich so einer gewissen Struktur unterwerfen und du musst auch Dinge lernen, da gehören ja auch ein paar Sachen dazu. Und bis du den Workflow aufgebaut hast, hast du relativ viel auch Schulungsaufwand. Also die Leute müssen da onboarden, müssen da alle dabei sein. Und dann bist du froh, dass du so ein System eingeführt hast. Und irgendwie auf der halben Strecke merkst du dann, okay, aber irgendwie so ganz richtig gut ist es nicht für uns. Und deswegen hast du ja erwähnt und hab's auch schon gesagt, hab ich mal versucht zu verstehen, was sind denn so die Keypoints in so einer Methodik. Mhm. Weil vieles ähnelt sich ja dann auch. Ich meine, es geht natürlich um eine gewisse Strukturierung von Arbeitspaketen, um eine Möglichkeit, schnell zu reagieren, keine großen Entscheidungswege zu haben, die Leute zu empowern, selber die Entscheidung zu treffen. Und da bin ich dann am Ende dann doch in dieser Idee oder beziehungsweise in diesen Keypoints von Holokratie dann hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass die zwei Sachen bei Holokratie einfach relativ, relativ spannend sind. Der eine Punkt ist die Rollen, die klare Rollendefinition. Also da werden ja relativ viel Zeit am Anfang auch damit verbracht, klar zu definieren, welche Rollen für die ideale Struktur notwendig sind. Also die Menschen von den Funktionen zu trennen. Mhm. Jede Rolle hat dann auch klare Accountabilities. Also es ist klar, was die Aufgabe ist und was diese Rolle zu liefern hat. Und das ist jetzt gar nicht mehr eigentlich nur Holokratie, sondern das gibt's ja in anderen Systemen auch. Was bei Holokratie aber spannend ist, dass du die Möglichkeit hast, also dass Holokratie quasi oder der Grundgedanke ist, dass du nie auf dem weißen Zettel die komplett perfekte Organisation zeichnen kannst. Du fängst also mal an und dann hat der Workflow beinhaltet, dass du ständig innerhalb der Organisation arbeitest und an der Organisation arbeitest. Das kann man relativ einfach erklären. Man fängt quasi an, gewisse Rollen zu definieren, von denen man glaubt, dass sie sinnvoll sind oder wichtig sind für die Organisation. Die müssen noch nicht komplett perfekt ausgestaltet sein, weil man sich quasi auf dem Weg auch die anderen Rollen dann erarbeitet. Und wenn man dann in das Arbeiten reingeht und auch in die Sitzungen reingeht, gibt es zwei Formen von Sitzungen. Es gibt die eine Sitzung, bei der Probleme quasi abgearbeitet werden. Das nennt sich dann in dieser Holokratie Tensions, also Spannungen. Ist ja wurscht, das sind quasi Aufgaben oder Fragen oder Probleme oder Entscheidungen. Und die Teilnehmer an den Sitzungen sind aufgefordert, in relativ kurzer Zeit ihr Problem zu erklären und zu sagen, wen sie zur Problemlösung brauchen, welche Rolle. Und wenn dann die Rolle in diesem Raum klar ist, dann wird sofort gesagt, klar, die Rolle ist hier, wir treffen uns da und da und wir lösen das Problem. Wenn aber, und das ist eben das Spannende, wenn den Leuten im Raum klar ist, für dieses Problem haben wir keine Rolle, dann ist quasi Full Stop und dann geht dieses Problem in eine andere Art von Meeting, wo dann überlegt wird, okay, wenn wir für so ein Problem keine Rolle haben, dann müssen wir diese Rolle schaffen. Also müssen wir was an der Organisation ändern. Mhm. Und das finde ich eben das Spannende, dass das, und das war für uns ideal in einem Feld digitale Medien, die sich ständig entwickeln und weiterentwickeln, dass wir immer die Möglichkeit haben, relativ schnell die Probleme zu lösen, klar. Aber wenn wir merken, wir haben niemanden, der das Problem lösen kann, haben wir die Möglichkeit sofort, die Organisation zu verändern und zu schauen, ist das Problem so wichtig oder so wiederkehrend, dass wir dafür eine Rolle brauchen, eine eigene Rolle? Ist es so, dass es jemand anders machen kann und man es ihm zuweisen kann? Und was der Vorteil eben ist, weil man dann auch ständige Reviews hat, wir haben ein relativ junges Unternehmen hier, das Durchschnittsalter ist unter 30. Da ist natürlich die Aktivierung und die Leute, die hier sind, die wollen richtig was reißen. Da habe ich also nicht das Problem, dass ich irgendwelche Menschen, die schon einen Berufsweg hinter sich haben und eigentlich keine Lust mehr haben, aktivieren muss. Hier sind alle voll am Start. Dass die natürlich auch dann Dinge einfach natürlicherweise mitmachen, die eigentlich gar nicht zu ihrer Rolle gehören. Und das ist
heißt,
ja auch super.
Also die sind auch wirklich immer offen dafür. Also die müssen nicht jedes Mal jemand Neues einstellen, was ja utopisch wäre, sondern die Leute sind auch bereit, eine neue Rolle über ihre eigene hinaus noch anzunehmen.
Genau, also wichtig ist, die Rolle heißt nicht gleich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Also es kann auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mehrere Rollen haben. Das trennt wirklich die Aufgaben von den Menschen. Und das kann auch sein, dass du dann in der Organisation eine Rolle hast, von der du glaubst, dass die wichtig ist, aber du hast niemanden dafür. Das kann natürlich auch sein. Also das heißt nicht, dass wenn eine neue Rolle definiert wird, dass dann zwangsläufig auch jemand Neues eingestellt werden muss. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass Menschen ja oft auch jetzt aus meiner Position als Führender hier, als Manager, dass Menschen oft ja auch, und das ist ja auch super, einfach Dinge mitmachen. Mhm. Nur das Problem wird dann irgendwann, wenn du das als Manager nicht siehst oder wenn das die anderen nicht wissen, dann entsteht ja auch bei der Person so irgendwann so ein Gefühl, ja, ich mache das mit und keiner sieht mich und niemand hat mir das irgendwie jemals gesagt. Ich kriege da auch gar keine Anerkennung dafür. Und das ist eben in diesem System auch, dass du regelmäßige Reviews machst mit den Menschen und sagst, okay, wir haben deine Rolle definiert. Ist es noch so? Kam da was dazu? Willst du das machen? Gehört es zu dir? Oder muss das, was du jetzt da übernommen hast, nicht eigentlich in einer anderen Rolle? Also du schaffst halt eine Transparenz über alle Rollendefinitionen und arbeitest ständig an der Organisation weiter. Und das finde ich mega spannend.
Wie häufig macht ihr das und auch wie häufig finden die Meetings statt?
Also diese Meetings in der Holokratie-Idee heißen dann Tacticals. Das sind die Meetings, die dafür da sind, Probleme abzuarbeiten. Und da schaffst du es halt unglaublich mit Geschwindigkeit aufzunehmen, weil halt wirklich du verlangst von jedem, der in diesem Meeting sitzt, in seiner Rolle zu agieren und seine Probleme in 1:30 klar zu machen und zu sagen, was braucht die Person zur Lösung des Problems. Und dadurch schaffst du es halt relativ schnell, diese Meetings zu strukturieren und aus diesen ewigen Laber-Meetings, wo jeder seine Meinung sagt und wo es ewig dauert, rauszukommen. Und weil es stimmt, wenn du quasi Meetings hast und das sind mehr als 3 oder 4 Personen und jeder fängt an zu reden, da wirst du keine Entscheidung finden. Und deswegen ist relativ klar, was ist das Problem, wen brauchst du zur Lösung, trefft euch, macht einen Vorschlag und kommt mit dem Vorschlag wieder. Und der zweite Punkt ist eben die Governance-Meetings. Das sind dann die Meetings, wo alles reinkommt, wo du auf dem Weg merkst, okay, wir haben da eine Lücke, uns fehlt eine Rolle, wir konnten ein Problem nicht lösen, wir müssen was an der Organisation ändern. Und die Tacticals sind einmal die Woche und die Governance-Meetings sind einmal im Monat bei uns.
Ja, perfekt, okay. Also so, dass man wirklich in regelmäßigen Abständen alles reflektieren kann.
Genau.
Wie sieht es denn aus, wenn ihr neue Mitarbeiter habt? Die sind ja wahrscheinlich auch andere Systeme dann gewöhnt. Finden die sich schnell in eurem System ein? Dauert das ein bisschen? Gibt es da irgendwelche Komplikationen?
Dadurch, dass es die meisten, die hier arbeiten, oder für die meisten, die hier arbeiten, das der erste Job ist, bei fast allen, ist es so,
sind
dass
sie
die da natürlich... Ja, nee, ja, die sind aber einfach... das Schöne ist ja, das ist ja auch nichts Unnatürliches. Also, dass du, wenn du irgendwo hinkommst, das ja auch gut findest, wenn dir jemand erklärt, was deine Rolle ist, was deine Aufgaben sind, was deine Verantwortungen sind und an welchen Stellen du irgendwie jemand fragen musst, dann ist das ja auch eine Transparenz, die einem den Einstieg total erleichtert. Also ich habe eher den Eindruck, dass das Onboarding bei uns beschleunigt. Und diese Transparenz, klar, wir haben auch extrem flache Hierarchien, das führt eben auch dazu, dass die Leute dann schneller sehen, wo Entscheidungen getroffen werden. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das vereinfacht eigentlich das Onboarding. Weil normalerweise brauchst du ja ewig, so eine Struktur zu verstehen. Da gibt's immer die hierarchische Struktur und dann hast du irgendwann die Hierarchie kapiert. Dann siehst du, ja, aber es gibt ja eigentlich hinter der Hierarchie diese informelle Struktur. Der ist zwar mein Chef, aber dadurch, dass der mit dem Mittagessen oder Fußball spielen geht, kriegt er trotzdem die Dinge hier durch. Also diese Hierarchie, die formelle Struktur ist ja nur der eine Teil. Bis ich die informelle Struktur verstanden habe, dauert es ja noch länger. Und deswegen ist eine gewisse Transparenz, wir nennen es so ein bisschen eine Wertschöpfungsstruktur, die wir hier aufbauen, dass mir klar ist, wer macht hier was, wer ist für was verantwortlich und wo werden Entscheidungen getroffen.
Wie ist das generell bei euch? Wie viele Hierarchiestufen habt ihr? Weil Holokratie ist ja auch dafür bekannt, dass gerade diese Hierarchiestufen eher gering gehalten werden, beziehungsweise man die auch nicht so auslebt.
Genau, da ist halt der Punkt bei mir, wo ich dann, deswegen kann ich klar sagen, wir machen hier keine Holokratie, weil da musst du dir ja quasi die ganze Philosophie mit einkaufen und das, glaube ich, würde bei uns nicht funktionieren. Wir nehmen uns diese beiden Punkte mit den Rollen und mit diesem Working on und working in the organization nehmen wir uns von Holokratie raus. Aber wir haben natürlich auch eine Hierarchie hier, die auch für uns wichtig ist. Die Hierarchie ist bei uns dann immer wichtig, wenn Entscheidungen auch umgesetzt oder durchgesetzt werden müssen. Und natürlich geht es dann am Ende um Verantwortung. Aber wir haben hier eigentlich nur zwei Ebenen. Es gibt quasi die Teamleitung / Geschäftsführung. Da würde ich noch nicht mal mehr, da sind keine zwei Ebenen, sondern das würde ich als eine Ebene bezeichnen. Und dann haben wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wir haben eigentlich nur zwei Ebenen. Und dadurch, dass ich natürlich das, was wir tun, in dem System von ARD und ZDF abbilden muss, versuche ich so das Bindeglied zu sein zwischen diesen beiden Welten. Weil natürlich in der ARD und ZDF-Welt gibt es natürlich klare Hierarchien. Da bin ich auch in der Hierarchie verortet. Aber da kann ich quasi in meiner Person kann ich auf diesen zwei Seiten spielen.
Bekommst du es dann manchmal mit, dass gerade von ARD und ZDF mit einem kleinen neidischen Auge zu euch rübergeblickt wird, dass es bei euch so agil und so super gut klappt untereinander?
Offen gesagt, das waren verschiedene Phasen. Also es war jetzt nicht so, dass ARD und ZDF so begeistert über dieses Projekt waren, weil die Zusammenarbeit zwischen den ARD-Anstalten und dann auch noch mit dem ZDF ist jetzt nicht so ganz einfach. Die verstehen sich ja an vielen Stellen als Konkurrenten. Mhm. Von daher war das eher so, dass am Anfang dem Projekt auch wenig Erfolgschance eingeräumt wurde, vor allem auch intern. Genau das hat aber uns dann eher angespornt zu sagen, ja, dass wir eben keine hierarchische Struktur aufbauen, sondern dass wir die Leute über die Wertschöpfungskette an uns binden wollen, dass die einfach jeder, der mit uns in diesem Netzwerk mitarbeitet, mitkriegt, dass es sinnvoll ist, dass es Spaß macht, dass es einen selber weiterbringt. Wir haben als wichtigstes Element, das hat mit Holokratie dann am Ende gar nichts zu tun, ist unser Wissenstransfer. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir das Wissen, das wir erarbeiten, mit allen teilen. Also wenn du Teil des Netzwerks bist, dann hast du halt einfach einen super schnellen Upgrade in vielen Themen, die dich dann auch selber in deinem System weiterbringen. und haben versucht, eben über so eine Könnermacht, in Anführungsstrichen, also eher, dass ich hierher die Leute in mein Team reingeholt habe, die sich halt auf bestimmten Feldern einfach wahnsinnig gut auskennen und dieses Wissen dann auch teilen, haben wir es geschafft, so einen Sog zu erzeugen, aber eher so auf Arbeitsebene. Dann, Büro hast du ja auch so ein bisschen erwähnt, habe ich hier von Anfang an Büro aufgebaut, das für AD und ZDF-Verhältnisse natürlich unglaublich nach New Work aussieht. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe halt einfach einen relativ, jetzt nicht mal wahnsinnig übermodernes Büro hier gebaut, sondern wir haben einfach Großraumteile. Wir haben bei uns ist so, dass kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin einen festen Sitzplatz hat, sondern dass man sich mit im WLAN einfach überall anmelden kann und haben verschiedene Möglichkeiten im Stehen, im Sitzen, auf einer Couch, mit großen Bildschirmen, mit kleinen Bildschirmen zu arbeiten, sodass ich mich dann auch frei bewegen kann. Das gilt für alle, das gilt für mich auch. Und das sind jetzt ja Sachen, also die sind für dich und für die Leute, die deinen Podcast hören, wahrscheinlich total langweilig, aber für AD und ZDF-Verhältnisse ist es natürlich kompletter Wahnsinn. Ich habe hier irgendwie alle Personalräte und Sicherheitsbeauftragten und Gesundheitsbeauftragten drin, die alle der Meinung waren, das wird so nicht funktionieren.
Oh nein.
Das hat natürlich dazu geführt, dass wir hier am Ende dann, als alle gemerkt haben, oh, das ist vielleicht doch nicht so blöd, unendlich viele Besuchergruppen hatten, alle Senderchefs, alle irgendwie aus der Politik, Staatskanzleien und alle haben sich das angeschaut und waren der Meinung, oh, das ist ja super modern, sodass ich irgendwann erklären musste, ja, okay, das ist schon ganz lustig hier, aber wir bauen keine Büros, sondern wir machen Inhalte. Da war dann schon so das Interesse, wie wir uns hier aufgestellt haben. Und jetzt, wir sind jetzt letztes Jahr 3 Jahre alt geworden, jetzt fängt so langsam an, dass die Leute sagen, okay, ihr habt Erfolg, und jetzt fangen sie langsam an zu verstehen, dass dieser Erfolg aber auch so ein bisschen mit unserer Struktur zu tun hat. Und das ist so ein bisschen zweischneidig, weil es gibt Leute, die sich jetzt wirklich dafür interessieren und auch der Meinung sind, ja, so ein paar Sachen könnten sie auch für sich anwenden. Und ich bin der Meinung, die könnten eigentlich alles, also es wäre total wichtig, dass sie sich wirklich auch in ihrer Struktur verändern, in ihrer Organisation verändern, in ihrer Kultur verändern. Nur der andere Punkt ist, also die Leute, die sich interessieren, das finde ich jetzt auch toll, dass die zu uns kommen und fragen, ja, wie macht ihr das alles? Aber der Großteil ist eher so, die sehen jetzt die Erfolge und wollen die Erfolge, aber sie wollen sie in ihrem alten System haben. Also nach dem Motto, macht das jetzt mir auch, aber ich will mich eigentlich nicht verändern. Auch organisatorisch nicht verändern, ja. Und auch von der Kultur her nicht verändern. Das ist ein bisschen schwieriger, bei denen halt klar zu machen, dass, also ich bin davon überzeugt, dass die Art, wie wir auch außen wahrgenommen werden, die Inhalte, die wir machen, nur funktioniert, weil wir einfach auch von der Kultur und von unserer Organisationsstruktur so aufgebaut sind. Und den Erfolg wirst du nicht haben, wenn du glaubst, okay, jetzt, die sollen das jetzt halt auch machen, aber halt in der alten Kultur und in der strengen Hierarchie. Und das ist so ein bisschen interessant gerade im Moment.
Ja, echt cool. Und für unsere Zuhörer, also es ist ja wirklich, ich finde euer Büro mega cool. Ich durfte es ja schon besuchen. Und das für mich Einzigartige war wirklich, dass ihr einfach ein kleines Fernsehstudio mitten im Raum habt. Und diese ganze Kreativität wirklich in jeder Ecke gefördert wird, ist super. Also man kommt da rein und man denkt gar nicht, dass hier tatsächlich Online-Fernsehen oder generell Fernsehen gemacht wird.
Also das hat natürlich auch, und du hast ja vorher auch gefragt mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, wie die mit der Organisation umgehen, das stimmt schon. Also wenn du vor allem jetzt Menschen unter 30, der erste Job, wenn du da versuchen willst, gute Leute zu kriegen, dann spielt das schon auch eine Rolle. Also dass du nicht nur erzählst, hier kannst du dich kreativ auch einbringen und hast Möglichkeiten, dich selber zu entwickeln. Du hast sehr viel Verantwortung hier. Du darfst selber Entscheidungen treffen in gewissen Rahmen. Wenn dann dein Büro so ein Hasenkastenbüro ist, wie man es in Behörden kennt, dann merkst du halt sofort, wenn jemand reinkommt, ihr wollt hier irgendwie anders arbeiten, eine andere Kultur haben. Das heißt, das Büro, das ist jetzt auch nicht von mir der Spruch, aber die Verhältnisse, die du vorfindest, die beeinflussen dein Verhalten.
Total.
Und das ist unglaublich wichtig am Ende gewesen. Wobei interessant dann doch, also ich habe dieses Büro auch aus den Erfahrungen, die ich eben davor hatte, aus den anderen Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, ich wollte an vielen Stellen noch viel weiter gehen. Ich wollte quasi, dass eine gewisse Transparenz auch in der Bezahlung ist, dass die Leute, die hier neu anfangen, auch das ähnlich verdienen, dass es wirklich keine Unterscheidung gibt in irgendwelchen, du bist Techniker, ich mache die Inhalte, du bist Marketing, sondern dass alle den Eindruck haben, sie arbeiten in einem Projekt. Und sollte das Büro eben auch beitragen, dass es nicht so Silos gibt. Da hinten hocken unsere Entwickler, da drüben sitzen die coolen Content-Leute. Das hat wirklich funktioniert. Interessanterweise hat es aber nicht dazu geführt, dass die Leute dann auch zwingend so richtig direkt miteinander reden. Also das gab dann schon so eine Zugehörigkeit. Ich bin dann schon in dem Team A und ich bin im Team B, obwohl ich hier diese Struktur gar nicht gebaut habe und habe gemerkt, dass das nicht alles ist. Also wer glaubt, er baut jetzt irgendwie ein tolles Großraumbüro mit Bällebad und keine Ahnung was hin, das ist nicht zwangsläufig, dass das dazu führt, dass das dann auch so Strukturen auflöst.
Ganz, also da ganz muss schon, wichtiger Punkt, ja.
Da muss man schon mehr machen. Und das heißt, das musste ich aber auch lernen, weil ich dachte, dass das eigentlich unmöglich ist. Mir geht's ja selber so, ich sitze ja dann auch da und dann sitze ich halt einen Tag neben der Praktikantin, einen anderen Tag neben da und ich bin eher einer, der dann halt mit allen redet und sehe das auch als meine Aufgabe an. Aber da gehört eben schon dann auch nochmal, dass man bestimmte Projekte macht, interdisziplinäre Teams aufbaut, transparent macht, was macht der eine, dass es Möglichkeiten gibt, wo Menschen ihre Arbeit vorstellen. Also man muss es schon noch mehr incentivieren, dass die Menschen miteinander in Kontakt kommen, als jetzt zu glauben, zack, da ist das Büro, das ist total sexy und los geht's.
Was dir meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist, weil als ich da war, kam es mir wirklich so vor, als wenn es ein großes Miteinander war. Man konnte auch gar nicht optisch unterscheiden, wer gehört jetzt wohin. Und ja, es war wirklich ein großes Team, ganz, ganz bewundernswert.
Und also das ist ehrlicherweise auch das, wo ich mich selber quasi, wo ich den Eindruck habe, okay, da konnte ich auch ganz viel reingeben. Den Erfolg, den wir inzwischen haben, der Credit geht wirklich an die Mitarbeiter, die ich hier habe. Das ist einfach schön zu sehen, dass das eine aber mit dem anderen zu tun hat. Also von daher, ja, das stimmt.
Kommen wir mal zu dem Thema Selbstorganisation. Du gibst ja deinen Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiraum. Und dann sagtest du auch, dass euer Durchschnitt unter 30 ist. Und jetzt ist ja diese Generation speziell dafür verrufen. Wie soll ich sagen, dass es nicht negativ ist. Aber nicht so ganz der Workaholic ist, wie es vielleicht früher war. Wie nimmst du das wahr? Und wie stellst du auch sicher, dass diese Selbstorganisation zu eurem Vorteil läuft?
Das ist ein total spannendes Thema, weil ich das jetzt auch war neulich wieder in einem Workshop mit anderen, die sich auch mit Agilität beschäftigt haben, dass jetzt das Thema so ein bisschen Selbstausbeutung in diese ganze Agilität mit reinkommt. Und ich habe auch eher den Eindruck, also bei uns ist so diese die Aktivierung, habe ich ja vorher schon erzählt, ist bei uns die Leute sind, die zu uns kommen, sind hundertprozentig überzeugt vom Produkt, kommen hierher, weil sie eine gewisse Überzeugung haben. Diese Purpose-Driven-Geschichte, die auch jetzt überall rumgeistert, ist bei uns natürlich relativ cool, weil unser Purpose ist quasi gesetzlich vorgegeben. Also wir machen das hier ja nicht, weil wir aus Jux und Dollerei, sondern es gibt einen Staatsvertrag, also quasi ein Gesetz, in dem drinsteht, was wir hier zu tun und was wir nicht zu tun haben. Und da steht unser Purpose drin. Also wir müssen uns nicht wie irgendwie bestimmte Firmen, die merken, dass das jetzt vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sie auch irgendwie Social Responsibility oder Purposes einführen, die ein bisschen verdecken, dass es eigentlich nur darum geht, Geld zu verdienen.
Ja.
Haben wir den Purpose, die Demokratie zu fördern, die Gesellschaft zu fördern, die zur Meinungsbildung beizutragen. Das ist jetzt nichts, was wir erfinden, sondern das ist quasi ja wirklich unser Purpose.
Das finde ich so cool, dass du es gerade erwähnst, weil Purpose ist ja wirklich so gerade das Modewort und jedes Unternehmen überlegt sich das. Aber das ist eigentlich ja schon wirklich seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft etabliert ist. Danke, dass du das nochmal so erwähnt hast.
Ja, nein, also das ist mir eben auch auf dem Weg aufgefallen, was mir natürlich in die Hände spielt hier. Und deswegen, die Leute, die zu uns kommen, die kommen deshalb zu uns, weil sie schon Erfahrungen gemacht haben bei anderen Organisationen, wo es eben darum ging, Geld zu verdienen. Und das ist ja auch nicht, ich will das gar nicht werten. Und das hat ja auch an manchen Stellen, auch was die Kundenzentriertheit anbetrifft, hat ja auch dieser kommerzielle Purpose, hat ja auch durchaus einen Sinn. Und ich finde es auch mega spannend, da zu überlegen, was ein Purpose ist. Aber wie gesagt, ich kann es mir leicht machen, dieser Purpose ist da und die Leute, die zu uns kommen, die kommen extra, weil sie auch so einfach so einen Impetus haben, ich will da auch was verändern. Und deswegen sind die natürlich schon sehr aktiviert. Mhm. Wenn sie dann noch auf ein System hier treffen, wo sie merken, sie können relativ schnell auch gestalten, entscheiden, ihre Meinung einbringen, dann merke ich schon, dass das eher dazu führt, dass die auch hier all in sind. Und dass es dann wirklich eher ein Problem ist mit dem Thema Selbstausbeutung, in Anführungsstrichen. Aber gerade bei Berufsanfängern, die noch keine so Routinen haben, die sich dann auch voll reinhängen in Dinge, da merke ich schon, und das mache ich jetzt aktiv, dass ich da so ein bisschen auch noch ein bisschen beibringen möchte, wie organisiere ich mich, wie schaffe ich Priorisierungen, wie sage ich auch mal Nein und Ähnliches. Aber du hast natürlich recht. Also ich empfinde das nicht so, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Ich empfinde es nicht so, dass das eine Generation ist, die irgendwie da keinen Bock hat. Was schon spannend ist, im Vergleich zu meiner Generation, die ja so ein bisschen die Generation Praktikum und ich nehme ja jede Möhre und irgendwann werde ich mal ganz groß und Karriereleiter und keine Ahnung was. Die bei mir, also da komme ich voll, also ich habe 30 oder nicht so viel nicht, aber 10 Praktikas gemacht und wenn es irgendwo weiterging, bin ich sofort weiter und alles mögliche. Also deswegen kann ich das ganz gut abprüfen und hatte jetzt ja auch das Glück, relativ viele Bewerbungsgespräche auch führen zu können, das auch so ein bisschen mitzukriegen. Ja, das stimmt schon. Also das hätte ich mir früher sicher nicht getraut, in einem Bewerbungsgespräch zu sagen, ja, ich finde alles spannend hier, aber ich habe freitags gehe ich immer Mountainbiken und deswegen den Freitag möchte ich dann aber frei haben. Mhm. Das hätte ich mir in 100 Jahren nicht getraut, in keinem Bewerbungsgespräch das sozusagen.
Gerade in der Branche.
Also das, ja, genau. Also das stimmt. Da ist es jetzt schon der klarere, die klare Formulierung, dass es eben auch andere Dinge neben dem Job gibt, die wichtig sind und die wichtiger sind manchen Leuten. Und das finde ich schon spannend. Aber das spielt mir eher in die Hände, wirklich, dass wir überlegen können, wie das eben auch möglich ist, dass es Ausgleich gibt. Und ich habe jetzt auch in meine Bewerbungsgespräche, das habe ich auch irgendwie dann irgendwo mal gelesen, die Frage, wie sorgst du für dich, aufgenommen. Und das finde ich immer ein spannender Punkt auch in den Bewerbungsgesprächen. Also wenn man dann so die Leute ein bisschen aus der Reserve lockt und sagt, ja, und wo sind die Punkte, wo du für dich sorgst und wie machst du das? Da merke ich, dass gerade die Zielgruppe, mit der ich hier zu tun habe, dass die da super schnell antworten und da gleich drin sind. Jemand, der jetzt eher aus einer älteren Zielgruppe kommt, den verunsichert diese Frage erstmal. Also ich sehe das eher positiv, dass es nicht mehr nur die Arbeit gibt.
Das ist ja eine Mega-Frage. Also sollte wahrscheinlich echt jeder mal stellen. So lernst du ja auch den Bewerber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise kennen. Nicht so diese, was sind deine Hobbys, sondern wie sorgst du für dich?
Genau. Und also diese Hobbys, das war für mich auch immer so ein Thema. Ja, was sollst du da, also auch bei meinen eigenen Bewerbern, was schreibst du da hin? Und das ist ja dann auch irgendwie, da schreibt ja jeder Dritte, ich gehe joggen, laufen, weil das dann irgendwie eine gewisse Ausdauer signalisiert. Also es macht sie auch nicht
frei. Nicht zu vergessen, der Mannschaftssport, dass du teamfähig bist.
Ja, der Mannschaftssport muss rein und irgendwie muss es sozial sein und das ist völliger Bullshit. Aber deswegen habe ich auch immer dieses Problem, wie komme ich denn, also wie schaffe ich es, so eine Ebene zu schaffen, dass ich die Person ein bisschen aus der Reserve locke und dass sie ein bisschen mehr über sich erzählt, jetzt nicht nur dieser Show-up, ich bin, das kann ich, das weiß ich und keine Ahnung was. Ich habe das jetzt wirklich oft ausprobiert und ich finde das eine schöne Frage, die auch nicht zu persönlich ist. Also da kann jeder selber entscheiden, wie er darauf antwortet. Das finde ich, also mir hilft die total weiter, Leute kennenzulernen.
Unbedingt, ja. Du hast gesagt, du hast so wahnsinnig viel ausprobiert. Was war wirklich so eine Methode, ein Ansatz, wo du an die Grenzen gestoßen bist, was überhaupt nicht hingehauen hat und ja, wo man dann auch einfach sagen muss, nee, wir müssen jetzt anders weitermachen?
Da muss ich offen sagen, ich finde diese Design Thinking Hysterie, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gut, ich muss es vielleicht klarer formulieren, weil Design Thinking als Idee ja absolut richtig und gut ist und auch dieses Abprüfen, relativ schnell Piloten zu machen, da sich rein zu versetzen, dann auch die Zielgruppe oder die Zielgruppe mit einzubeziehen. Ich habe bei Design Thinking das Problem immer, dass ich bei wenn ich sowas einführe, dass ich dann bei der Mitarbeiterschaft das Gefühl erzeuge, wenn du dem Prozess folgst, dann kommt am Ende auf jeden Fall was Geiles raus. Mhm. Und das sehe ich nicht so. Weil Design Thinking funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn in diesem Team auch wirklich Exzellenz vorhanden ist. Also wenn wirklich Koryphäen, gute Leute da drin sitzen, dann kommt am Ende über diesen Prozess auch was Gutes raus. Wenn wenn das quasi so eine Art Mitarbeiterincentivierung ist und es da nicht die quasi die Besten oder aus den jeweiligen Bereichen sind, dann kommt am Ende aus meiner Erfahrung auch nur Mittelmäßiges raus. Und dann fällt es mir schwer, wenn ich denen sage, hey, wir machen hier einen Prozess und ihr kriegt die komplette Steuerung und ihr könnt es jetzt mal entwickeln. Und die befolgen diesen Prozess dann, und am Ende kommt halt doch nichts Gutes raus. Ja. Dann fällt es mir halt schwer zu sagen, nee, sorry, das ist aber trotzdem blöd. Die Enttäuschung, die dadurch entsteht, ist extrem. Und das mag ich an Prozessen nicht. Wenn ich suggeriere, guck mal hier, ein Prozess suggeriert ja immer, wenn ich alle Schritte befolge, dann habe ich alles richtig gemacht. Und das finde ich und dann auch mit dem Wort Design Thinking und Thinking und Design und dann, also ich merke das in AD und ZDF ist jetzt, alle machen Design Thinking. Mhm. Ich finde, es hat nicht zwingend dazu beigetragen, dass die Qualität der Produkte sich erhöht hat. Und dann ist es halt so ein bisschen eine Mitarbeiterbespaßung und das finde ich dann, finde ich schwierig. Also, dass man versucht, die Mitarbeiter dann so eine Wertschätzung zu geben und am Ende aber dann doch nicht zufrieden zu sein, da wäre ich nicht ehrlich mit mir. Und ja, das ist so ein Prozess, wo ich, wie gesagt, ich verurteile nicht die Methodik, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist. Aber ich sage immer dazu, du musst dir genau überlegen, wen du dann in diesen Prozess reinsetzt, dass auch am Ende was Gutes rauskommt.
Wie hast du selber deinen Führungsstil angepasst, beziehungsweise hast du dich, dadurch, dass du dich mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hast, für dich dir einen Stil herausgearbeitet?
Bei mir ist es eher so, dass ich in meiner Laufbahn, dadurch, dass ich unglaublich viel verschiedene, also von den Praktikas, aber ich habe jetzt keinen so richtig stringenten Lebenslauf und da sind auch viele Brüche drin. Und dann hatte ich eine längere Zeit, in der ich als Assistent oder Referent, wie das da eben heißt, mit einer Person, die also der ich zugearbeitet habe, die Direktor war von einer relativ großen Abteilung, konnte ich halt relativ viel sehen aus so einer geschützten Position heraus, wie diese Person eben agiert hat und da im Positiven wie im Negativen einfach Dinge für mich mitnehmen konnte. Also ich hatte so 5 Jahre Lehrjahre, wo ich einfach nicht selber geführt habe, aber wo ich demjenigen, der geführt hat, einfach über die Schultern schauen durfte. Das hat mich total viel weitergebracht. Von daher ist es relativ schwierig, das zu umschreiben. Aber ich habe eher den Eindruck, dass ich total happy bin, dass es jetzt diese ganze agile diesen agilen Wahnsinn da jetzt gerade gibt. Alle wollen agil sein, weil ich mich da total drin wiederfinde. Also ich habe jetzt den Eindruck, seitdem es diese Themen gibt, auch diese ganze Holokratie und Serving, Leading, Leadership, der Chef als Coach und ähnliches, dass ich mich da total wiederfinden kann und bin froh, dass ich quasi jetzt eigentlich so ein bisschen was mein Bauchgefühl mir immer gesagt hat, jetzt auch so ein bisschen wissenschaftlich in Büchern lesen kann. Also ich fühle mich da total bestätigt, wobei ich nicht an die komplette Selbstorganisation und völlig führungslose Organisationen glaube, sondern das auch so eine Mischform ist.
Gesunde Mittelmaß.
Und genau, also ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass es eine Führung gibt, aber dass es Bereiche gibt, die, wenn sie klar definiert sind, auch in die Selbstorganisation gehen können. Und um das offen zu sagen, also auch die Arbeit jetzt mit Holokratie, weil wir haben das natürlich dann schon auch in der reinen Form ausprobiert, hat schon dazu geführt, dass ich jetzt am Ende in dieser Struktur natürlich offiziell für alles verantwortlich bin, weil das so steht es einfach im Arbeitsvertrag oder im Gesetz. Einer muss hier verantwortlich sein, dass ich faktisch wirklich so eine Art Coach bin und mir die Rolle aber auch mega Spaß macht, weil ich dadurch halt Leute entwickeln kann, Leute reinholen kann, Menschen Chancen geben kann und mir das mehr gibt, als wenn ich selber irgendwie ein super tolles Format mache und dafür Preise gewinne.
Lässt du dir Feedback geben von den Mitarbeitern? Also macht ihr auch eine Art Mitarbeiterbefragung, wo dann auch du konkret beurteilt wirst?
Das ist wirklich eine Top-Frage, weil es sind jetzt 2020 wirklich diese beiden Punkte, an denen ich jetzt nochmal arbeite, weil ich merke, dass wir da noch nicht da sind, wo ich hin will. Und wir hatten einen Studenten da Ende letzten Jahres, der hat sich das mal angeschaut und hat auch so eine Art Mitarbeiterbefragung gemacht, also wirklich auch zu dem, wie wir arbeiten. haben Ende letzten Jahres auch nochmal das Thema Werte nochmal reingebracht bei uns, weil vielleicht ist es auch nochmal spannend, weil wir haben ja diesen Purpose, der bei uns gesetzlich vorgegeben ist, der aber sehr abstrakt ist. Und da habe ich auch gemerkt, ja, die Leute kommen schon mit so einem Bauchgefühl hierher, aber dieses Bauchgefühl ist dann bei verschiedenen Menschen, und wir sind relativ divers hier aufgestellt, also was Jungs und Mädels anbetrifft, was Migrationshintergründe anbetrifft. Das heißt, wir haben das dann doch nochmal gebraucht, so eine Diskussion, ja, was heißt denn das dann überhaupt? Also was heißt denn das jetzt konkret, diese Werte? Und da habe ich schon gemerkt, dass es da andere Bauchgefühle, Auslegungsformen gab. Also das vielleicht auch nochmal dazu, dass diese Organisation funktioniert natürlich nur, wenn man gemeinsame Werte hat. Mhm. Sonst kannst du so eine Selbstorganisation relativ einfach sprengen, wenn du einfach nicht diesen Werten entsprichst. Und ich wollte keine Werte, die dann bei uns auf dem Klo hängen, wo dann steht, wir sind toll, wir sind groß, wir sind die Schnellsten und die Schönsten. Hat man ja bei vielen Agenturen, bei Facebook, überall ist es ja irgendwie, hängt sowas dann auf dem Klo. Das wollte ich nicht, sondern und da haben wir uns dann bei uns überlegt im Team auch, dass wir zwar diese Werte haben, aber dass diese Werte eigentlich nur Überthemen sind, und was uns dann interessiert, sind die Prinzipien. Also nochmal zu trennen, Wert und Prinzip. Wert ist natürlich so ein shiny floor Ding, aber die Prinzipien, die brechen das dann nochmal runter auf drei Ebenen, auf der inhaltlichen Arbeit, auf der internen Zusammenarbeit und auf der externen Zusammenarbeit. Und da wird es dann relativ konkret, also wie schreibe ich eine E-Mail, und also da geht es dann wirklich relativ tief rein. Und das hat uns nochmal so ein bisschen verklärt, was es denn eigentlich heißt, diesen Purpose, den wir ja gesetzlich vorgegeben haben, auch in unsere alltägliche Arbeit einzubringen. Und da merke ich jetzt, dass es noch eben diese zwei Punkte gibt, Feedback-Kultur, weil wir da glaube ich, noch nicht so richtig gut sind. Und auch da war ich dann ein bisschen überrascht, weil, wie gesagt, das habe ich habe es vorhin erzählt, ich sitze da auch ganz normal, ich rede mit allen, habe auch den Eindruck, dass alle mit mir reden. Ja. Also wenn ich da sitze, dann reden auch alle mit mir. Aber dann trotzdem ist es nicht das Gleiche, wie auch dann wirklich mal konstruktiv Kritik üben oder irgendwie Ähnliches. Und da bin ich jetzt ist mein Projekt für Q1, dass ich nochmal so ein bisschen mir überlege, wie ich das nochmal fördern kann, dass wir wirklich das so ein bisschen wie so ein Muskel, den man ja trainieren muss. Feedback geben ist nicht einfach, also vor allem, wenn es konstruktiv ist und vor allem, wenn es dann auch nicht Schönwetterkritik ist, sondern wenn es wirklich ein Problem gibt. Das ist was, das muss ich lernen, das muss ich üben, das muss ich regelmäßig machen. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich noch so ein System hier einführe, dass wir so ein bisschen random, zweimal im Monat muss jeder mit einer anderen Person 10 Minuten Feedback-Gespräch machen, um zu üben, wie das geht. Ja. Also da, ehrlicherweise, sind wir noch nicht so gut. Klar, wahrscheinlich besser als an manchen anderen Stellen bei uns. Aber diese Feedback-Kultur, die haben wir, die müssen wir noch üben. Also da bin ich auf der Suche noch nach Menschen, die das in ihren Organisationen schon eingeführt haben und damit gute Erfahrungen haben. Wie gesagt, da gibt's ja auch mit 360-Grad-Feedback, genau, und Ähnliches, dass du mit deinen Direct Reports. Und ich weiß nicht, ob ich das so formalistisch will. Und bei uns gehören diese Feedbacks ja nicht zur Gehaltsklärung. Oft werden ja auch diese Feedbackgespräche ja dann zu den Jahreszielen und dann auch zu den Lohnen oder zu den Zusatzgeldern dann irgendwie herangezogen. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Bei uns die wirklich dann, dass die Menschen sich konstruktiv weiterentwickeln, dass unsere Produkte sich konstruktiv weiterentwickeln. Aber wie gesagt, da ehrlicherweise sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Also wenn da jemand, der zuhört, mir helfen kann, erzählen kann, wie er oder sie es macht, das würde mich total interessieren.
Perfekt, wir kommen gleich dann noch zu deinen Kontaktdaten. Aber vorher habe ich noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Ist ein bisschen provokativer. Wenn du jetzt ein wirtschaftliches Unternehmen führen würdest und darauf angewiesen wärst, tatsächlich auch Umsatz zu generieren, würdest du genau so führen? Würdest du genau die gleichen Methoden einführen?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich hätte riesen Lust, was wir hier aufgebaut haben, das mal wirklich unter Marktbedingungen zu testen, weil das habe ich ja vorher kurz erwähnt, dass ich diesen Ansatz, Geld verdienen zu müssen, auch richtig spannend finde und gut finde. Den haben wir hier nicht. Deswegen ist es für mich schwer. Ich kann es nur theoretisch beantworten. Ich glaube schon, weil wir hier nichts eingebaut haben, was in irgendeiner Form uns verlangsamt oder was was den Kundennutzen in den Hintergrund kriegt, wo wir uns selber verwirklichen oder ähnlich, sondern die Dinge, die wir hier eingeführt haben, dienen ja dafür, dass wir unseren Auftrag, also unseren Purpose, 14- bis 29-Jährige mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen. Und das ist genau das, was unser Purpose dann am Ende, also unser Ziel ist, das auch staatsvertraglich festgeschrieben ist, dass wir das möglichst gut erreichen. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir angeführt, auch eins zu eins in einem Wirtschaftsunternehmen umsetzbar ist.
Mhm. Ich denke, ich sehe das genauso, weil es ist ja wirklich auch, je nachdem, wie du die Mitarbeiter motivierst, sind sie bereit, mehr zu geben. Dementsprechend kann ein Unternehmen mehr erwirtschaften. Sehr, 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 sehr viele spannende Aspekte drin. Und vor allem diese Frage im Bewerbungsgespräch, wie sorgst du für dich, hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und ich denke, jeder, der das hört und selber Führungskraft ist, sollte das auch bei sich mit aufnehmen, um den Mitarbeiter von der anderen Seite nochmal kennenzulernen. Und natürlich dann auch diesen Gap der Generationen anders nochmal anzugehen. Flo, wir sind jetzt am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gibt es noch etwas, was du mitgeben möchtest? Noch irgendwelche Empfehlungen, sei es Buchempfehlungen, sei es aber auch Leadership-Empfehlungen? Du hast dich so intensiv in diese ganze Methodik eingearbeitet. Irgendwas, was du noch weitergeben möchtest?
Also erstmal danke dir. Das hat super Spaß gemacht und über so Themen zu reden. Was ich weitergeben kann, ist, dass man sich, egal was da für neue Methodiken jetzt in den Markt reingetrieben werden, natürlich ist es immer so ein bisschen fancy, dann irgendwie, jetzt machen wir das Nächste und jetzt machen wir Holokratie. Aber spannend ist schon, sich einfach mal auf einer abstrakten Ebene so eine Methodik anzuschauen und zu gucken, okay, was ist denn da für ein Workflow oder für eine Theorie oder was sind da für Keypoints drin, die meistens dann doch spannend sind, weil diese Methodiken, die kommen ja nicht von irgendwo her und die haben ja einen Kern und dieser Kern ist wahrscheinlich gar nicht mehr mal wirklich so unterschiedlich bei den Methodiken, aber sich da nochmal rein zu lesen und rein zu denken, was kann ich da noch für meine Organisation rausholen, mir macht das riesen Spaß und das kann ich nur jedem empfehlen, der eine Organisation leitet.
Sehr schön. Und apropos Organisation, bei euch, ihr seid ja auch immer auf der Suche nach neuen Talenten. Wie sieht es da aus? Wenn jemand jetzt dieses Interview hört und sagt, oh, das interessiert mich total, der Flo klingt nach einer exzellenten Führungskraft und ich habe Lust, in diesem kreativen Umfeld tätig zu werden. Wie kann man auf euch zukommen?
Tatsächlich ist es so, dass wir hier uns auch ein bisschen als Ausbildungs, nicht Werkstatt ist ein blödes Wort, aber dass wir hier unseren Sinn auch darin sehen, junge Menschen zu fördern und fit zu machen für die digitale Bewegtbildwelt. Und um es mal so zu sagen, wohl Podcasts haben wir auch jetzt ein paar. Also wer sich interessiert für Vlogs, für Videos, für Online-Videos, Web-Videos und Podcasts und Lust hat, mit uns den Weg hier zu gehen und auch für sich hier einen Weg mitzugehen, der kann sich gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse ist flo@funk.net und ich freue mich über jeden, der sich da meldet.
Sehr schön. Flo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen ehrlichen Insights. Hat mir eine riesengroße Freude gemacht.
Danke, Alisa, dass du mich da eingeladen hast. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Herzlichen Dank. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt@alissa-stein.com.